Tachles Podcast.
Am 8. Dezember finden die Wahlen in der israelitischen Kultusgemeinde Zürich statt für das Präsidium und eventuell auch für den Vorstand. Heute sprechen wir mit zwei Kandidaten fürs Co-Präsidium, nämlich Eduard Edi Rosenstein und Arthur Braunschweig. Es geht um eine Präsidentschaft in der ICZ. Es ist in der Zwischenzeit eine Kampfwahl. Es gibt zwei Kandidaturen, das Co-Präsidium von euch und Naomi von Gelder alleine, die vor einigen Wochen ihre Kandidatur angekündigt hat. Was ist Ihre Motivation als Co-Präsidenten zu starten, weil da liegt ja die Frage nahe, wieso zwei ältere Männer so ein Co-Präsidium machen?
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Erfahrung der ICZ viel geben können und geben wollen wir als Danke für das, was wir von der ICZ bis jetzt bekommen haben. Wir sind beides Kinder der ICZ, haben unsere Karriere beim Jugendbund gestartet und sind dann durch die verschiedenen Gremien sehr aktiv gewesen. Ich bin heute seit knapp einem Jahr im Vorstand der ICZ. Arthur war lange GRPK-Präsident etc. Wir wollen etwas zurückgeben und wir sind überzeugt, wir können einiges Gutes bewegen.
Arthur Braunschweig wäre dann ein rasanter Quereinsteiger. Sie waren ja noch nicht im Vorstand der ICZ, würden jetzt Vorstandsmitglied werden, kandidieren und dann ebenfalls fürs Präsidium. Wieso diesen Weg und wieso nicht schon früher in der Familientradition ein Engagement?
Ich glaube, das ist ein Missverständnis, denn wie du, Edi, gesagt hast, ich war über die ganzen Jahre immer wieder in der ICZ engagiert. Ich war einfach bisher nicht im Vorstand. Gerade die Tätigkeit in der GRPK gibt einen guten Eindruck, was in der ICZ läuft. Und ich empfinde mich überhaupt nicht als Quereinsteiger. Dass ich jetzt bereit bin, dieses Amt anzunehmen, also das als Teil des Präsidiums, ist gerade meinem Alter geschuldet. Bin inzwischen AHV-positiv, nicht pensioniert, aber ja, fortgeschritten und kann es mir jetzt auch vorstellen, weniger zu arbeiten, erwerblich, und dafür meine Zeit im ICZ-Vorstand, im Co-Präsidium einzusetzen. Ich denke auch, dass diese Frage von Alter, das stellt sich natürlich, und auch die Frage von Geschlecht stellt sich selbstverständlich bei jeder Wahl. Und ich finde es richtig, dass man diese Frage stellt und dass wir jetzt diese Auswahl haben, finde ich für die ICZ eine tolle Situation. Als Mitglied der ICZ finde ich es, das ist fast die beste aller Welten, die man sich vorstellen kann, dass sich kompetente Leute um das nicht sehr dankbare Präsidium rangeln. Das finde ich ist ein Qualitätszeichen für die ICZ. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch keine Tattergreise.
Wir wollen gleich einsteigen auf Inhalte, auf Themen, die die Gemeinde bewegt oder bewegen sollte. Aber vorab vielleicht auf die Vordiskussion. Wenn man so hört und liest, dann hat ja ein Hauptthema sich durchgeschlagen in dieser ganzen Debatte um die Präsidentschaft, nämlich das Nahost-Thema. Also die Frage ist, entscheidet eigentlich das Nahost-Thema die ICZ-Präsidentschaftswahl? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Diskussionen über die einzelnen Positionen, gerade um Edi Rosenstein, der im Kontext vom Forum Gescher immer wieder genannt wird. Wir werden das gleich vertiefen. Wie blickt ihr auf diese Diskussion und was ist los mit dieser Gemeinde, dass auf einmal Nahost so eine große Rolle spielt für eine Gemeinde, die eigentlich ganz andere Probleme hätte?
Ich verstehe, dass die Situation in Israel auch auf uns, auf unsere Befindlichkeiten durchschlägt. Die Situation ist wirklich unangenehm. Dieser neu zutage getretene, er ist ja nicht neu, aber neu in dieser Form zutage getretene Antizionismus und Antisemitismus, es ist nicht mehr so leicht, das immer weniger auseinanderzuhalten. Das ist wirklich, ich finde, existenziell eine Herausforderung für uns als Juden, in der Schweiz noch weniger als in Birmingham oder um Columbia herum, wo ich auch war. Und ich glaube, dass das nicht so schnell weggeht. Also das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Und es ist ja auch eine Herausforderung als Teil der Gesamtgesellschaft, wenn ich an die abgesagte Vorstellung von Urbaniok mit seinem Buch in Basel. Das betrifft ja nicht nur uns, aber es betrifft uns ganz speziell. Und deshalb ist es ein Thema. Für die ICZ ist es le masse, also in dem, was wir tun werden, kein zentrales Thema. Antisemitismus schon, zusammen mit der GERA, die eine gute fachliche Arbeit macht. Aber Israel bewegt uns als Mitglieder, weil es uns über den Antizionismus auch betrifft.
Aber Edi Rosenstein, wenn ich das überspitzt formulieren darf, wird ja vorgeworfen, er sei ein linksextremer, antizionistischer Befürworter von subversiven Organisationen, der irgendwelche Dinge unterschrieben hätte, die er unterschrieben hat. Was sagen Sie den Kritikern und was ist Ihr Verhältnis zum Forum Gescher?
Der 7. Oktober hat sehr viel bewirkt, auch hier in der Schweiz emotional. Arthur hat es angesprochen und hat leider zu einer Tonalität in den Diskussionen geführt, die sehr, sehr unschön ist. Und deshalb steht auch in unserem Programm, dass wir eine Zuhörenskultur und Dialogkultur schaffen wollen, wenn wir dann Co-Präsidenten sind, die es ermöglicht, in der IZZ anders miteinander zu sprechen. Nun zu Ihrer Frage ganz direkt. Ja, ich habe im Juni 2024 dieses Statement von Gescher mit unterzeichnet. Und ich möchte festhalten, es ist ein rein humanitäres Statement. Und ich glaube, es steht uns sehr gut an, dass wir es unterzeichnet haben. Ich bin ja nicht der Einzige, es sind noch 500 oder mehr andere Menschen, die es unterzeichnet haben. Das ist meine Beziehung zu Gescher, nämlich dass ich dieses Statement unterschrieben habe. Ich bin nicht im Vorstand, ich bin in keiner Arbeitsgruppe von Gescher, ich bin nicht Mitglied von Gescher. Gescher ist übrigens juristisch gesehen ein Verein, aber sie nennen sich ein Mitmachverein, also nicht ein Mitgliederverein. Und ich habe an einer Sache mitgemacht, dieses Statement. Punkt. Das ist wie wenn man auf der Straße eine Unterschriftensammlung antrifft, die für eine gute Sache sich einsetzt und man entscheidet sich, ja, ich mache hier mit meiner Unterschrift, denn ich glaube, das ist eine gute Sache. Dann ist man nachher auch nicht verantwortlich für das, was diese Partei oder wer auch immer die Unterschriften sammelt, macht, sagt oder sonst irgendwie veröffentlicht.
Das gesagt und das gehört, ist die Frage zur IZZ selbst in Bezug auf die Positionierung zu Nahost und vor allem zu Israel. In den letzten 2 Jahren hat IZZ ja verschiedentlich sich öffentlich positioniert. Es ging um das Demonstrationsverbot unter anderem für Pro-Palästina-Demonstrationen. Es ging um die Flagge auf dem Stadthaus. Es ging um andere Aspekte. Was findet ihr, wie sollte eine Gemeinde unter eurer Leitung sich gegenüber politischen Themen wie Israel, aber auch anderen öffentlich positionieren?
Eine IZZ oder auch andere Diaspora-Gemeinden sollen, dürfen sich nicht in die Tagespolitik Israels einmischen, aber in die Politik, die hierzulande stattfindet und uns Juden direkt betrifft oder auch indirekt, zum Teil auch mit humanistischen Werten uns tangiert, dort sollen, dürfen wir Stellung beziehen und das wurde auch gemacht und wird nach wie vor gemacht. Und gerade wenn ich daran denke, was Jacques Lande zum Teil für Statements an aktive Regierungsmitglieder geschickt hat, muss ich sagen, danke, lieber Jacques Lande, du hast sehr gute Arbeit geleistet.
Macht ihr einen Unterschied zwischen der Unterstützung Israels oder der Unterstützung einer amtierenden israelischen Regierung? Und das ist ja der Konfliktpunkt gewesen in den letzten Monaten.
Wenn Sie diese Frage stellen, verstehe ich, Sie stellen sie für die IZZ. Und die IZZ, denke ich, steht auch weiterhin klar hinter der Idee Israel als Staat für das jüdische Volk. Aber die IZZ hat sich nicht zu äußern, wird sich nicht äußern, hat sich nicht geäußert über konkretes Verhalten Israels. Das ist unabhängig von der Regierung, das ist nicht Geschäft einer Gemeinde. Wir müssen uns hier um unsere Belange kümmern. Jetzt, seit dem 7. Oktober und den Reaktionen und dem Krieg, der nachher entstanden ist, vermischen sich diese Dinge. Aber es ist trotzdem weiterhin nicht Aufgabe einer Diaspora-Gemeinde, sich um israelische Politik unabhängig von der Regierung zu kümmern.
Aber wenn sich eine Diaspora-Gemeinde in den öffentlichen Diskurs einmischt, in anderen Themen, sei es bei Antisemitismus oder bei Dingen, die sie einfordern, die aber im Widerspruch zu dem steht, was jetzt eine israelische Regierung tut, zum Beispiel Kampf gegen Rechtsextremismus in der Schweiz, wie finden, sie sollte eine Diaspora-Gemeinde unter eurer Leitung das Thema Rechtsextremismus in Israel aufgreifen.
Ich denke, die Gemeinde an sich wird sich auch hier nicht zur israelischen Politik äußern. Ich habe meine Meinung und 2000 andere EZZ-Mitglieder haben 2000 ähnliche oder andere Meinungen. Und wir als Einzelpersonen, jeder kann, soll, wie auch immer. Die Gemeinde wird das nicht tun. Wir hatten ein interessantes Gespräch mit Rav Noam Hertig, weil in der IZZ auch diskutiert wird, umstritten diskutiert wird, wer soll denn Gastrecht haben und in der IZZ auftreten können für einen Vortrag, für eine Diskussion. Und im Gespräch haben wir gemerkt, dass wir es ähnlich sehen oder gleich sehen, dass Menschen sich an unsere Rechtsordnung halten müssen. Also wer aufruft zu Rassismus, wer aufruft zu Gewalt, der ist völlig unabhängig von seiner Religion in der IZZ nicht auftretensfähig.
Das ist die Debatte gewesen um die Nutzung des IZZ-Saales. Da gab es ja verschiedentlich Kontroversen in der Vergangenheit. Wie sehen Sie es denn mit lokalpolitischen Themen, namentlich jetzt das Beispiel Bürle-Sammlung? Soll sich da eine IZZ im Raum Zürich positionieren in Bezug auf Provenienzforschung? Muss eine IZZ am runden Tisch sitzen und?
Ja, ich glaube, unbedingt sollten wir uns da einbringen. Und zum Glück ist es ja auch so, dass der IZZ-Präsident einen Sitz in dem entsprechenden Gremium hat, das das Kunsthaus berät. Und wir haben es hier mit einem lokalpolitischen Thema zu tun, das all unsere Mitglieder, aber eine große Anzahl Mitglieder emotional berührt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns einbringen. Was hierzu stattfinden soll, ist eine Meinungsfindung im Rahmen des Vorstandes. Auch hier der Präsident, das Co-Präsidium, die Präsidentin, wer auch immer, ist nicht alleinselig machen. Wir sind ja eigentlich in solch einer Funktion nur Moderatoren oder ein bisschen Taktgeber. Aber unsere Meinung als Person zählt nicht, sondern das Kollektiv.
Aber Sie wissen ja auch aus der Erfahrung jetzt im Vorstand, dass gewisse Positionen vom Präsidium ohne Rücksprache mit dem Vorstand oder mit der ganzen Gemeinde vorgenommen wird. Namentlich Bürle ist so ein Beispiel, aber es gibt ja viele andere Themen, wo sich ein Präsidium äußert, ohne dass es jetzt ein Backup gibt von demokratischen Gremien. Da ist natürlich die Frage, wie selbstbewusst wollt ihr euch zum Fenster rauslehnen in öffentlichen Themen oder findet ihr, eine Gemeinde soll sich gar nicht um solche Dinge kümmern, sondern Gemeindearbeit leisten?
Wie gesagt, sie soll sich kümmern, sie darf sich einbringen. Ich weiß nicht, worauf Sie die Aussage basieren, dass da kein demokratischer Prozess stattgefunden hat. Eine Beratung innerhalb des Vorstands hat höchstwahrscheinlich im Rahmen einer Chatgruppe oder zwei, drei Telefonaten stattgefunden, um den Meinungsbildungsprozess schnell und effizient durchführen zu können.
Sehr gut. Kommen wir jetzt auf andere Themen, damit wir das nicht ad extenso vertiefen, und zwar auf die Themen der Gemeinde, die eigentlich, wenn jetzt nicht der 7. Oktober und zwei Jahre Krieg gewesen wären, wahrscheinlich im Vordergrund gestanden sind oder wären. Und ein Thema, ein Dauerbrenner, sind natürlich die Finanzen. Und es gibt ja jetzt diese Finanzreformskommission oder beziehungsweise Bestrebungen, die Gemeinde zu sanieren. Wo seht ihr denn die finanzielle Seite der Gemeinde? Ist es ein Sanierungsfall in der nahen Zukunft oder ist eigentlich alles ganz okay?
Ich würde sagen, es liegt so dazwischen. Ein Sanierungsfall ist es eindeutig nicht. Und ganz okay ist es eindeutig auch nicht, sondern wir sind dazwischen. Und was du, Edi, vorhin gesagt hast, zeigt sich auch hier, wenn jetzt Wahlen stattfinden für das Präsidium, da wird nicht alles neu erfunden. Die zwei wichtigen Gremien, welche bereits in der Arbeit sind, die Gruppe Vision 2030 und die Finanzanalysegruppe, die wurden genau aus dieser Situation heraus ja eingesetzt innerhalb der Gemeinde, zum Teil gewählt von der Gemeindeversammlung, und die arbeiten jetzt und es fanden erste Diskussionen statt. Und wer auch immer ins Präsidium der IZZ gewählt wird, wird diese Arbeit fortsetzen. Sie wird sie betreuen und dann insbesondere die Umsetzung ermöglichen. Denn wir hatten ja schon viele solche Versuche oder Ansätze oder Anläufe Und die Schwierigkeit sind zunächst gute Ideen zu finden, welche eine Mehrheit überzeugen. Das ist nicht einfach. Aber genauso schwierig ist das nachher auf den Boden zu bringen. Und das wird die Aufgabe von Vorstand und Präsidium sein, hier hartnäckig zu bleiben. Aber wer auch immer gewählt wird, das wird dann via Gemeindeversammlung. Ganz wichtige Entscheide werden dort fallen und es ist am Präsidium zu ziehen, natürlich.
Aber so überdemokratisch können Sie auch nicht sein. Ihr wollt ja auch Weichen stellen, wollt ein Profil haben. Ihr wollt eigentlich als Präsidenten nicht nur die Beliebigkeit präsentieren, sondern ihr wollt ja Punkte setzen. Und die Finanzen sind so ein Punkt. Und Sparen, Ausgaben, Steuern sind ein Thema. Es gab vor einigen Jahren diese Plafonierung der Steuern. Das heißt, Menschen mit großen Verdiensten wurden plafoniert zu einem Maximum von 25.000 pro Jahr. Ist das etwas, was ihr heute gut findet, abschaffen möchtet, oder was habt ihr da für Lösungen?
Man muss sehen, es ist eine ganz kleine Zahl Menschen, die von diesem Plafond profitieren. Und daran zu rütteln, könnte etwas schwierig werden und diese Menschen verärgern. Ich denke, man sollte eher auf diese Leute zugehen und mit ihnen den Dialog führen, was man auch schon gemacht hat, und sie vielleicht auf andere Art und Weise dazu bringen, dass sie gewisse Aktivitäten oder Finanzbedürfnisse der Gemeinde abdecken. Da gibt's ja zahllose Möglichkeiten dazu. Aber man muss auch sehen, wir werden uns um die Finanzen kümmern, mit wer auch immer Questor ist und im gesamten Vorstand, aber vor allem mit der ganzen Gemeinde. Denn um Ausgaben zu kürzen, müssen Abstriche gemacht werden an gewissen Orten. Und das ist immer schmerzhaft. Und es gibt für jede Aktivität eine Lobby und die steht dann auf die Hinterbeine und wird das nicht wollen etc. Also es wird ein schmerzlicher Prozess, aber wir werden den leiten und mitmachen und das Beste draus holen.
Könnte es auch sein, dass es sogar umgekehrt ist, dass Ausgaben vergrößert werden müssen, zum Beispiel im Bildungsbereich? Sie, Edi Rosenstein, sind ja nah an der NOAM. Sie sind im Haus der jüdischen Jugend. Die NOAM ist jetzt nicht gerade ein Parade-Finanzaspekt in der Erfolgsrechnung der IZZ. Es gibt eine Subvention, aber andere Gemeinden haben höhere Schulkosten als jetzt die IZZ. Hätten Sie jetzt das Bestreben, mehr Schule wieder in die IZZ zu holen, die Schule unabhängig auch von Philanthropie zu machen?
Ich denke, es wäre gut, wenn die NOAM unabhängiger werden könnte. Vielleicht auch, wenn eine engere Zusammenarbeit zwischen IZZ und NOAM stattfinden könnte. Vielleicht kann man dort auch noch Synergien realisieren. Aber das braucht einen langen Prozess. Und auch dort, es gibt Leute im NOAM-Schulverein, die diese strikte Trennung fortführen wollen und die Subventionen der IZZ möglichst erhöhen wollen. Wir werden sehen, wo dort die Möglichkeiten sind.
Subvention der IZ erhöhen heißt Entlastung der Familien. Und das ist ja eines der wichtigen Themen in einer Einheitsgemeinde. Die Familien sind viel mehr unter Druck heute finanziell, wenn es um jüdisches Leben geht, als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Und die Schule ist ein ganz zentrales Argument. Gerade jetzt, wo man sagt, wir müssen noch vermehrt die Kinder in die jüdischen Schulen schicken, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Wie seht ihr das denn? Wie kann man Familien entlasten?
Also eins muss man immer wieder sagen, das Schulgeld der NOAM ist immer noch eines der tiefsten aller privaten Primarschulen und Sekundarschulen im größeren Umfeld. Natürlich ist jeder Franken mehr, als wenn das Kind in die öffentliche Schule geschickt würde. Wenn man die Eltern noch mehr entlasten möchte, dann heisst es vermutlich auch bei der NOAM Abstriche machen und vielleicht noch mehr philanthropische Spender finden, die die NOAM unterstützen. Aber auch dort, die NOAM ist dran und versucht, ihre Finanzen wieder ins bessere Lot zu bringen.
Sie haben gesagt, es ist das tiefste Schulgeld, vielleicht aber bei vergleichbarer Leistung wäre ein Fragezeichen. Es gibt ja viel Kritik auch an der Qualität der NOAM. Dafür müssen Sie jetzt hier nicht gerade stehen, aber die Vergleichbarkeit hinkt vielleicht ein wenig.
Ich kann dazu keine Stellung nehmen, weil qualitativ, was in der NOAM läuft, das ist weit weg von mir.
Wenn ich auf etwas grundsätzlicherem Niveau noch ergänzen darf. Wir haben eine quasi völlig widersprüchliche Herausforderung. Wir müssen einerseits die Ausgaben der IZZ in den Griff kriegen. Das ist ein Auftrag der GV und ich verstehe diesen Auftrag. Wir müssen andererseits überlegen, wie wir die Generation der 20- bis 40-Jährigen gut an die IZZ binden. Und wir wollen die Steuern senken. Und dann gibt es noch ein paar andere, selbstverständlich noch weitere Themen. Und die widersprechen sich ja zum Teil. Das heißt, wir müssen gleichzeitig nicht nur überlegen, machen wir die richtigen Dinge, sondern auch, machen wir die Dinge richtig. Also wir können ja nicht auf einen Friedhof verzichten, aber wir können uns selbstverständlich immer wieder überlegen, wie macht man die Sache möglicherweise etwas einfacher. Vielleicht kann man sogar effizienter arbeiten, da gibt es auch Potenziale, aber von außen ist das schwer zu sehen. Das heißt, wir müssen einerseits Ressourcen besser zuteilen, vielleicht auch schwere Entscheide fällen, wo man Bedürfnisse dann nicht mehr so befriedigen kann wie bisher, um gleichzeitig den Beitrag senken zu können und freie Mittel zu haben für zusätzliche Leistungen. Das ist eine enorme Herausforderung und das wird nicht einfach sein. Es geht übrigens den Kantonen und den Gemeinden ja heute genauso, aber das wäre unsere Aufgabe. Ja.
Und wo würdet ihr denn kürzen?
Die jetzige Finanzgruppe hat begonnen, mehr im Detail hineinzuschauen. Und ich hoffe, dass dort interessante Ergebnisse kommen. Ich weiß es noch nicht. Es ist auch noch nicht dargelegt.
Die Gruppe 2030 skizziert ja die Einheitsgemeinde der Zukunft. Das ist ja gar nicht so lange, in 5 Jahren ist 2030. Die demografischen Änderungen sind zum Teil schon bekannt, wie sich eine Gemeinde generell, aber auch im Speziellen in Zürich verändert wird. Stichwort, die Menschen werden älter, die Anforderungen an Soziales werden größer, die Fluktuation wird größer durch ökonomische Gründe, Wegzug, Einzug. Ihr habt auf Expats gesetzt als Zuwachs für die Gemeinde, aber das ist jetzt auch nicht nachhaltig unbedingt. Wie wollt ihr die Gemeinde auf der Ebene der Demografie stabilisieren, um nicht jetzt zu sagen Ökonomie, weil das hängt ja alles miteinander zusammen?
Wir werden uns sehr dafür einsetzen, dass die Jugend dabei bleibt, dass sie Angebote kriegt, dass die Angebote zielgruppengerecht kommuniziert werden. Wir stellen fest, dass dieser Solidaritätsgedanke, mit dem wir noch aufgewachsen sind, man gehört zu einer Diaspora-Gemeinde als Jude, dass dieser etwas verloren gegangen ist und viele 20- bis 30-Jährige nicht mehr Mitglied sind, es sei denn, die Eltern bezahlen die Mitgliedschaft. Und wenn die Eltern dann normal nicht mehr bezahlen, dann treten sie aus, es sei denn, sie haben Kinder im Kindergarten, dann lohnt es sich Mitglied zu sein. Und an dieser Zielgruppe werden wir arbeiten, dass sie dieses Zugehörigkeitsgefühl über die Jahre hinweg weiterführen können und sich wirklich als Teil dieser Familie ICZ sehen.
Nun, diese Familie ICZ habt ihr ja seit Kindesbeinen sehr nahe mitbekommen. Eure beiden Väter waren sehr engagiert im Vorstand, Präsidentschaft der ICZ. Ihr seid mit der ICZ groß geworden und seid selbst in dieser Position gewesen, junge Kinder, Jugendliche und dann junge Erwachsene zu sein. Also die nächste Generation, die sich engagieren soll, natürlich in anderen Kontexten. Jetzt seid ihr in der Generation eurer Väter, als sie die Gemeinde geleitet haben. Wie seht ihr euch da verortet und was sind eure neuen Prioritäten? Beziehungsweise ihr erinnert euch sicher an Kritik an euren Väter und was hätte man besser machen sollen. Wie seht ihr das heute?
Ich habe selten gesagt, dass jemand anders etwas besser hätte machen können. Solange ich nicht weiß, dass ich es hätte besser machen können, bin ich sehr vorsichtig. Ich denke, die Situation, du hast es angedeutet, Eddie, ich möchte das vertiefen. Ich denke, die Situation, die demografische und soziologische Struktur hat sich verändert. Wir haben heute einen starken, aktiven, selbstbewussten, eher orthodoxen Flügel. Viele treffen sich in Minyan Wollishofen, es gibt andere Minyanim. Das war zur Zeit unserer Väter und Großväter anders. Und damit spielt ja die ICZ die Veränderungen bei den ganz orthodoxen Gemeinden, die heute charedische Gemeinden genannt werden können und das früher auch nicht der Fall war. Also das ist ein ganzes Zusammenspiel. Dann haben wir einen auch jetzt in den letzten Jahren aktiv gewordenen modernen Teil von Menschen, die am Gebet interessiert sind, aber auf moderne Art.
Du sprichst von Shabbat Yachdav.
Ja, genau, Shabbat Yachdav, was sehr attraktiv ist für Expats. Und ich denke, diese zwei engagierten Kreise machen die ICZ heute zu einer anderen Gemeinde, als sie es zur Zeit unserer Väter waren. Es ist ja damals Sigi Feiger nicht gelungen, den Wegzug der, was dann JLG wurde, zu verhindern, wie früher auch den Wegzug der IAG. Und ich denke, meine Aufgabe würde ich sehen, dass wir diese sehr breite Klammer, die die IZZ heute ist, halten können. Dass wir also diese sehr unterschiedlichen Sichten darauf, was denn heutiges jüdisches Leben bedeuten soll, dass wir eine Koexistenz erhalten können, dass man sagt, mir ist das wichtig, ich lebe so, und dass die anderen es anders machen, ist okay. Und jetzt sind wir natürlich hier in einem internationalen Spannungsfeld. Und da kommt dann die Frage des Rabbinats auf. Und da können wir uns rein statutarisch positionieren, wie wir wollen. Das macht uns eben zu einer nicht-charedischen Gemeinde, weil die GV entscheidet. Aber die GV hat ja entschieden und den Rabbiner gewählt, den wir haben. Und das hat für viele Mitglieder einen hohen Stellenwert. Und auch hier wäre mein Anliegen, die heutige Struktur nicht zu verändern, aber in die weitere Zukunft tragen zu helfen, in dieser Breite, die wir heute haben. Das ist eine unserer Stärken.
Sie haben die IAG, die Austrittsgemeinde, genannt. Das ist über 100 Jahre her. JLG ist 80er Jahre her. Wir haben aber eine andere sehr kompetitive Situation auf dem jüdischen Markt in Zürich. Neben den Gemeinden gibt es Chabad. Chabad hat verschiedene Filialen. Es gibt viele andere jüdische Angebote und vor allem in der IZZ selbst gibt es mit dem Minyan Bollishofen und dann mit dem Minyan Brunau auch nochmals interne Konkurrenz. Jetzt kann man sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber das Zentrum der IZZ, nämlich die Synagoge, die ist ja halb leer oft. Das heißt, wie wollen Sie da entgegenwirken, wenn Sie überhaupt wollen?
Okay, die Synagoge steht heute nicht mehr im Zentrum, wo die Juden Zürichs leben. Sie ist weit weg. Damit leben wir und wir bewirtschaften die Synagoge nach wie vor und es finden regelmäßig Minyanim und am Schabbat Gottesdienste statt. Das ist wunderbar. Wir werden uns dazu Überlegungen machen, ob vielleicht gewisse Gottesdienste ins Gemeindehaus kommen, wo wir dann schon Security haben etc. Vielleicht kann man dort etwas einsparen. Dass es Chabad gibt, ja nun, Chabad deckt ein gewisses Angebot für gewisse Menschen ab. Wir wollen das nicht verteufeln, aber es ist keine vollständige Gemeinde. Sie bieten vieles nicht an und ich möchte einfach auch in Erinnerung rufen, es gibt noch andere Minyanim oder Gottesdienste, die auch im Gemeindehaus stattfinden, wenn ich an die Chagim denke, ein sfardisches Minyan etc. Wir sind eine Einheitsgemeinde, das heißt, wir haben ein großes Dach für ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Wir sind kein Einheitsbrei, aber eine Einheitsgemeinde und müssen und dürfen und sollen tolerant das Haus sein für viele verschiedene Schattierungen.
Eddie Rosenstein hat es angesprochen, ein gewisses Angebot für gewisse Leute. Chabad beteiligt sich nicht sehr stark an der jüdischen Infrastruktur, Mikwe, Friedhof und anderes. Kaschrut, das wird verantwortet von den Gemeinden, namentlich auch von der IZZ. Wie wollt ihr diese Leute abholen, von Chabad überzeugen, sozusagen, dass man zu euch kommt und halt Steuern zahlt und sich partizipativ beteiligt?
Zum einen hat Chabad ein interessantes Geschäftsmodell. Es funktioniert an ganz vielen Orten in der Welt. Was wir können, ist den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie die Geschicke der Gemeinde ja auch mit beeinflussen können. Das kann man bei Chabad nicht. Man kann kommen, man kann essen, man darf etwas zahlen, muss aber nicht. Das ist der große Unterschied. In der Gemeinde kann man auch mitgestalten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es ja sehr stark über soziale Netzwerke läuft. Und Chabad hat mit seinem Gottesdienst auf der anderen Seeseite Richtung Realp natürlich einen unique selling point für Menschen, die dort in der Nähe wohnen. Also das ist ja auch ganz pragmatisch. Wo gehe ich hin? Und vor allem, wenn man gehen will. Von daher, ich habe keine. Also das haben jetzt X-Präsidentinnen und Präsidenten schon als Thema auf dem Tisch gehabt und wir werden uns auch darum kümmern. Und wir werden
kläglich scheitern?
Nein, wir werden nicht kläglich scheitern, sondern wir werden unser Bestes geben und wir werden einige gute Ideen realisieren und Chabad wird es trotzdem weiterhin geben in Zürich. Und das ist auch absolut okay.
Was schon andere Vorgänger von euch auf dem Tisch gehabt haben, ist nämlich der Tisch selbst. Was kommt auf den Tisch? Die Diskussion um ein koscheres Restaurant in Zürich, eine Metropole in Europa, das Angebot ist relativ reduziert. Wie steht ihr dazu? Muss eine jüdische Gemeinde, ein jüdisches Restaurant garantieren, halten, ein Angebot für Gäste auch am Schabbat ermöglichen oder in dieser etwas, wie soll ich sagen, fraktionierten Situation, wie wir es jetzt haben, einer Halbsubvention, Nichtsubvention, eine unklare Situation auf jeden Fall aufrechterhalten. Wie habt ihr euch da gesehen, auch gerade in Bezug auf Catering, Simches und die Möglichkeit, günstige Simches zu haben in der Gemeinde?
Schön wäre es, wir wären eine Metropole, dann hätten wir einige Anbieter und es gäbe etwas Konkurrenz und man käme zu vernünftigen Lösungen. Auch wären dann die Mengen größer und das ist für den Restaurateur wieder kostensenkend. Also wir sind eben leider keine jüdische Metropole, sondern wir sind eine außerordentlich aktive, im internationalen Vergleich kleine Gemeinschaft. Wenn man die Judenschaft Zürichs vergleicht in den USA, dann darf man nicht an New York oder Chicago denken. Dort hat es 10 bis 100 Mal so viele Juden. Und der Organisationsgrad ist viel kleiner als bei uns. Wir sind nicht mal so groß wie Kansas City.
Nein, aber ich vergleiche euch ja nur mit europäischen vergleichbaren Metropolen. Es gibt viele Städte mit vergleichbaren jüdischen Einwohnerzahlen und da gibt es eben ein ganz anderes Angebot, auch an Kultur, aber vor allem auch an kulinarischen Möglichkeiten. Eine Simche zu organisieren heute im IZZ-Saal ist doch ein Investment in die Zukunft und zwar vor allem des Caterers.
Ja, wir müssen einfach sehen, die Steuerzahler der IZZ dürfen nicht verantwortlich gemacht werden für zu viel Geldausgaben zugunsten der Koscherverpflegung in Zürich. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass Arthur und ich dieses Thema à fond bereits durchdiskutiert haben, was unsere Stellungnahme dazu ist, aber es wird sicher wieder aufkommen. Im Moment hat die IZZ einen Mietvertrag mit dem Shalom Air Catering und Shalom Air Catering hat einen Exklusivvertrag zur Bewirtschaftung des Gemeindehauses mit 2-3 ganz kleinen Ausnahmen und damit leben wir jetzt mal in nächster Zeit. Und wenn dann dieser Vertrag langsam ausläuft, werden wir uns wieder intensiv darum kümmern, wie es weitergehen soll.
Arthur Braunschweig, Edi Rosenstein, am 8. Dezember sind die Wahlen. Wenn ihr gewählt werdet und die Gemeinde übernehmen werdet ab dem neuen Jahr, was wird sich ändern und was würdet ihr programmatisch jetzt als Prioritäten setzen?
Die Entwicklungen aus der Arbeitsgruppe Vision 2030 werden ganz einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit verdienen und auch benötigen. Wir müssen dann das Rad jetzt nicht zum 5. und 6. Mal erfinden, weil da ist etwas Größeres am Laufen. Was darüber hinaus oder daneben besser gesagt wichtig ist, sind die Entwicklung von Gesprächsformaten, um die jetzt bestehende Polarität zwischen, sagen wir, eher national und eher humanistisch denkenden Juden überwinden können wir das nicht, weil die Menschen denken so, wie sie denken. Aber es sollte möglich sein, dass mehr Gespräche stattfinden können auf der Basis, dass man davon ausgehen darf, dass die anderen Mitglieder, welche anders denken, immer auch gute Gründe haben, warum sie zu ihrer Ansicht gekommen sind. Das heißt nicht, dass ich diese Meinung teilen werde, aber es lohnt sich, diese wenigstens zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht sogar selbst darüber nachzudenken. Das wollen wir. Und dann ein zweites, der frühere Gemeindepräsident von Wien hat mal in einem Vortrag gesagt, eine jüdische Gemeinschaft braucht 50.000 Menschen, um überlebensfähig zu bleiben. Und ich war dann zunächst ein bisschen beleidigt und denke, Gottfried, stutz nochmal. Also du sagst ja, damit wir, die Schweiz sei es nicht. Und dann habe ich weiter nachgedacht und habe gemerkt, ja, ich glaube, er hat schon recht. Wenn ich sehe, wie viele jüdische jüngere Menschen entweder keinen geeigneten jüdischen Partner finden oder eine geeignete jüdische Partnerin Partner finden und dann halt nach London oder nach Tel Aviv oder nach New York auswandern, dann sehe ich schon den Punkt. Das heißt, wir möchten ein großes Format für mitteleuropäische jüdische junge Erwachsenen aufbauen, die sich jährlich oder zweijährlich in der Region von Zürich treffen können mit der Idee, dass Networking verstärkt wird. Und das hat dann x positive Auswirkungen. Und eine der positiven Auswirkungen soll sein, dass mehr jüdische Paare entstehen, die dann auch Zürich als ihren Wohnort wählen und vielleicht sogar in der IZZ bleiben. Das wären so zwei Dinge, die uns auch am Herzen liegen, nebst den wichtigen Themen, die dort entstehen.
Edi Rosenstein, Arthur Braunschweig, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.